Halleluja. So langsam kommen wir in normale Bereiche. Da siehst du mal, wie tief wir verstrickt sind in der Atmosphäre dieser Welt und in allen möglichen Täuschungen und Lügen, dass es tagelang braucht, das Wort, um Gott anzubeten, bis ein bisschen die Himmelsluft kommt. Es gibt ein Buch, das ich sehr empfehle, mit dem Titel Um Himmels Willen werdet erwachsen. Es ist Zeit, dass wir wirklich begreifen, worum es geht. Es ist Zeit, dass wir begreifen, dass das alles, was wir an Christsein verstehen, überhaupt nicht normal ist. Und dass Gott ganz andere Vorstellungen hat und ganz andere Dimensionen für uns bereit hat. Und wir müssen, wie Stefan das so wunderbar prophezeit hat, den Kinderkram endlich mal beiseite lassen und normal werden und erwachsen werden und in diese Dinge kommen, um die es wirklich geht. Halleluja, Halleluja. Schlag bitte auf Epheser Kapitel 6. Und das ist ein Kapitel, das in weiten Teilen der Christenheit, der pfingstlich-charismatischen Christenheit, ignoriert wird. Als würde es da nicht stehen, als wäre das nicht wichtig. Ich lese ja mal die ganze Passage und dann wollen wir uns einiges dort anschauen. Schließlich, was heißt schließlich? Nachdem alles geklärt ist, wer ist Christus? Was bedeutet das, dass er hoch erhoben ist, dass wir mit ihm versetzen in himmlische Örter? Und nachdem geklärt ist, wie ein Christ zu leben hat und wie die göttliche Ordnung aussieht in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz und so weiter. Wenn all das fertig ist, dann jetzt schließlich, jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. Das ist alles Vorbereitung. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb, weil wir diesen Kampf haben, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt aber auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen, bete zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, damit ich den Mund öffne mit Freimütigkeit, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, so wie ich reden soll. In diesem Text haben wir die Vorbereitung auf den Kampf und dann am Schluss wird auch ein bisschen über den Kampf dann gesprochen. Es beginnt damit, werdet stark. Stark zu werden im Herrn ist ein Prozess. Das heißt nicht sei stark, sondern werde stark. In der Macht seiner Stärke. Wir haben diesen Begriff, der nur zweimal in der Bibel vorkommt. An dieser Stelle und in Epheser 1, in diesem wunderbaren Gebet, das wir schon ein bisschen betrachtet haben. Wir haben das schon ein bisschen angeschaut. Stark zu werden in der Macht seiner Stärke heißt, durch den Heiligen Geist Offenbarung zu bekommen, wer wir in Christus sind, welche Position wir haben in ihm. Weil der Ausgang des Kampfes wird davon bestimmt, dass wir wirklich auf der Ebene des Geistes dem Feind begegnen und nicht in menschlicher Kraft und in menschlicher Weisheit, in menschlicher Stärke. So wir beten dieses Gebet, Epheser 1, 15. Wir beten, dass Gott uns die Augen öffnet. Nur durch den Dienst des Heiligen Geistes können wir wirklich begreifen, welches Vorrecht wir haben, welche Vollmacht wir haben, welche Autorität wir haben als Kinder Gottes und dass wir schon erhöht sind über den Feind und der Feind unter uns ist und wir Macht haben, auf ihn zu treten und Gott wird den Satan unter unsere Füße zertreten in Kürze. Wir sollen stark sein in der Macht seiner Stärke. Ein Weg, stark zu werden, ist anzufangen zu kämpfen. Im Hebräer heißt es, sie wurden stark im Kampf. Manche denken, ja, lass mich stark sein und dann will ich auch kämpfen. Ja, aber es gibt Dinge, die sollst du jetzt anpacken in deinem Leben. Und natürlich, du fängst nicht an mit dem Geist über Österreich und du fängst nicht an mit irgendwelchen solchen Kategorien. Aber fang an mit deinen eigenen Gedanken. Fang an mit Missständen in deinem Leben, in deiner Familie. Fang an, den Stand Gottes einzunehmen und zu erklären, diese Dinge sind nicht normal, die sind nicht gottgemäß, die gefallen ihm nicht, die ehren ihn nicht, die müssen raus aus meinem Leben. Und beginn zu kämpfen um deine Gedanken. Beginn zu kämpfen um deine Fantasie. Beginn zu kämpfen um deine Prioritäten und um deine Ziele und bring all diese Dinge in die Ordnung Gottes. Und indem wir anfangen zu kämpfen, werden wir stark. Wir wachsen im Kampf. Das ist so wichtig. Das findest du in Hebräer 11. Ich schlage das jetzt nicht auf, aus Zeitgründen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das bedeutet, wenn wir die Waffenrüstung ignorieren und sie nicht anziehen, haben wir null Chance. Wir haben keine Chance, gegen den Teufel zu bestehen. Unsere einzige Chance besteht darin, dass wir tun, was Gott uns gebietet, dass wir die Waffenrüstung anziehen. Und wir müssen begreifen, was das bedeutet. Und viele, viele Gläubige machen sich keine Gedanken. Und du würdest sie fragen, erkläre mir, wie zieht man die Waffenrüstung an? Die haben noch nicht mal gehört, dass sie sie anziehen sollen. Wie man das tut, das haben sie überhaupt noch nie gehört. Ich kann mich erinnern, ich war ein ganz junger Christ, 1,5 Jahre. Und ich traf einen Bruder, den ich für sehr fortgeschritten irgendwie hielt. Und er sagte, er zieht jeden Morgen die Waffenrüstung an. Und ich dachte, boah. Und ich schaute auf zu diesem Glaubenshelden und dachte, meine Güte, ich habe noch nicht mal was von Waffenrüstung gehört. Und der zieht die jeden Morgen an. Aber weißt du was? Ich habe nicht gefragt, wie machst du das? Ich war einfach nur beeindruckt davon, dass der das tut. Wie der das tut. Und ich habe nicht mal mich getraut, ich kam nicht mal auf die Idee zu fragen. Ja, aber bitte erkläre mir, was bedeutet das? Wie sieht das aus? Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und noch einmal in Vers 13, weil wir diesen Kampf haben gegen diese Geister, gegen diese Mächte in der Himmelswelt, die Kulturen bestimmen, die Politik bestimmen, die Philosophie bestimmen, die Lebensanschauungen bestimmen, die Religion bestimmen, Religionen bestimmen und die versuchen machtvoll Einfluss zu nehmen auf die Gemeinde. Und zurzeit haben sie noch einen sehr, sehr machtvollen Einfluss auf die Gemeinde. Und sie lenken die Gemeinde ab auf Nebenschauplätze und sie verdunkeln das eigentliche Ziel, um das es geht. Und sie versuchen, die Gemeinde abzuhalten in diese Dimension der Wahrheit und der Offenbarung und der Klarheit des Wortes Gottes hineinzukommen, weil sie genau wissen, wenn wir verstehen, was Jesus wirklich am Kreuz getan hat, wenn sie verstehen, dass Jesus wirklich Sieger ist, wenn sie verstehen, dass die Mächte der Finsternis ihnen alle untertan sind und dass wir ihnen gebieten können und sie müssen weichen und müssen ihre Zelte abbrechen und ihre Festungen müssen zusammenbrechen. Wenn die Gemeinde das versteht, dann wird sie in die Offensive gehen. Und es gibt ganze Bücher gegen diese Lehre zu kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Es gibt Männer Gottes, die fühlen sich berufen, Bücher zu schreiben und uns zu erklären, das ist, wie heißt ein Untertitel, Macht ohne Auftrag. Ein Buch gegen den geistlichen Kampf und der Untertitel heißt Macht ohne Auftrag. Wir haben einen Auftrag, gegen diese Mächte zu kämpfen. Und wir haben Vollmacht bekommen vom Herrn, diesen Job zu tun. So was für eine Verwirrung, dass viele Gläubige solche Bücher kaufen und lesen und glauben. Und wenn dann einer aufsteht und lehrt über den geistlichen Kampf, hey, weißt du nicht, dieses Buch, und da ist doch schon geklärt, dass das alles nur eine Seifenblase ist und dass das nicht für so gemeint ist und so weiter und so weiter. Und das sind anerkannte Glaubensmänner. In dieser Zeit der Verwirrung leben wir. Wo kommt diese Verwirrung her? Wer hat diese Verwirrung über uns gebracht? Genau diese Mächte, gegen die wir kämpfen sollen, die halten die Gemeinde in Ketten der Verwirrung und der Entmutigung und der Visionslosigkeit. Und das muss aufhören. Und dazu müssen wir anfangen, die Waffenrüstung anzulegen und anfangen zu kämpfen und zu siegen und zu überwinden und Festungen niederzureißen, wie wir das noch in den folgenden Lektionen dann heute Abend und morgen dann noch uns anschauen werden. Das ist unser Auftrag. Es geht nicht nur um uns, es geht um das große Ganze. Und das müssen wir im Blick haben. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Ohne die Waffenrüstung kannst du nicht widerstehen. Und du kannst nicht alles überwinden, alles besiegen, wie es hier heißt. Wenn ihr alles ausgerichtet, alles niedergekämpft habt, wenn ihr alles überwindet, dann immer noch zu stehen. So, das ist nicht ein Sieg, wo wir aus letzter Kraft irgendwie den entscheidenden Schlag gegen den Feind ausrichten und dann sind wir selber völlig erschöpft und fallen zu Boden und eigentlich der Besiegte und der Sieger liegen am Boden. Das ist nicht, was die Bibel zeigt, sondern die Gemeinde ist siegreich. Die Gemeinde steht, die Gemeinde ist erfüllt mit gewaltiger Autorität und sie kämpft gegen die Mächte der Finsternis und sie behält den Sieg. So steht nun. Achte mal auf all diese Worte in dieser Passage. Das sind alles aktive Worte. Nehmt, steht, widersteht, kämpft, ergreift. Das sind alles Worte, die sehr, sehr aktiv sind und sehr herausfordernd sind und die uns auffordern, etwas zu tun. Wir müssen etwas tun, und zwar das tun, was das Wort uns gebietet. So steht nun an euren Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es ist kein Zufall, dass das erste Ausrüstungsstück oder das erste Teil der Waffenrüstung die Wahrheit ist. Das Wort Gottes ist nicht zufällig irgendwie geschrieben und Paulus hatte nicht eine Auswahl von 6 verschiedenen Dingen und dann sagte, ach, was nehmen wir denn heute mal zuerst? Sondern es ist unter der Leitung des Heiligen Geistes und er nennt zuerst, was zuerst kommt. Die Wahrheit, der Gürtel der Wahrheit. Vielleicht, bevor ich darauf eingehe, lass mich im Allgemeinen erklären. Was bedeutet es, die Waffenrüstung anzuziehen? Die Waffenrüstung Gottes anzuziehen heißt, grundlegende Lehren aus dem Wort Gottes zu erkennen, zu verstehen, anzunehmen und in ihnen zu leben. Deswegen ist die Waffenrüstung anziehen nichts anderes, als was in Römer 13 genannt wird, Christus anzuziehen. Christus ist die Wahrheit, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Christus ist unsere Hoffnung, Christus ist unser Glaube. Er ist das lebendige Wort, er ist das Schwert. So, wir ziehen Christus an. Die Waffenrüstung anzuziehen heißt, in grundlegenden biblischen Wahrheiten zu Hause zu sein und darin zu leben im Alltag. Das bedeutet die Waffenrüstung. So, das ist nicht eine spezielle Sache, die wir tun, wenn wir mal einen Gebets- und Fastentag haben. Ach komm, lass uns noch schnell die Waffenrüstung anlegen. Wir leben in der Waffenrüstung Tag und Nacht. Das ist unser Lebensstil. So, und nun zur Wahrheit. Das erste und wichtigste, was hier genannt wird, ist die Wahrheit. Wenn ich sage, das Wichtigste, dann kommt gleich der Protest. Ja, aber nein, Bruder, die Liebe ist das Wichtigste. Das Wort Gottes sagt, dass die Wahrheit der Weg zur göttlichen Liebe ist. Wenn du mit Liebe beginnst, Du wirst niemals in die Wahrheit kommen, weil du mit deinem Verständnis von Liebe beginnst. Aber das Wort Gottes sagt, das Ziel, 1. Timotheus 1, ich glaube Vers 5, das Ziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das Ziel, nicht der Start. Wenn wir mit Liebe beginnen, beginnen wir mit unserer Vorstellung von Liebe und enden in einem religiösen Desaster. Weil unsere Vorstellung von Liebe ist so weit entfernt von der Liebe Gottes. Da gibt es so gewaltige Unterschiede. Und Wahrheit ist das Fundament. Wahrheit ist der Weg hinein in die göttlichen Geheimnisse. Und ohne dass du Wahrheit annimmst und ohne dass Wahrheit den ersten Platz hat in deinem Leben, wirst du niemals in diese Dimension der Liebe Gottes kommen können. Es ist überhaupt nicht möglich. Hingabe an die Wahrheit ist der Weg zu wahrer Liebe. Und es ist der Grund für das Durcheinander, für die Verwirrung und die vielen verschiedenen Richtungen, Betonungen und Strömungen, die sich teilweise gegeneinander widersprechen oder sogar auch bekämpfen. Der Grund für all das ist ein eklatanter Mangel an Wahrheit im Volke Gottes. Das ist unser Problem. Und deswegen beginnen wir mit Wahrheit. Und wir machen uns Gedanken, ja, was hat Wahrheit mit meinem Leben zu tun? Und wie sieht das aus, dass Wahrheit den ersten Platz hat? Wie ergreife ich Wahrheit? Der Gott, der uns errettet hat, der für uns am Kreuz gestorben ist und für uns zur Sünde wurde, zum Fluch wurde, alle Krankheit auf sich genommen hat, die Gottesferne ertragen hat, damit wir eben die Gemeinschaft mit Gott haben können, damit wir Heilung haben können, damit wir den Segen haben können, damit wir mit Gott verbunden sein können. Dieser Gott ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Wahrheit ist eine Person. Wahrheit ist nicht ein philosophisches Konzept, ist nicht irgendwie eine Theorie. Manche denken, ach Wahrheit, komm, ich habe reale Probleme, was soll ich mich um Wahrheit kümmern? Sie verstehen nicht, dass ihre realen Probleme vielfach herkommen wegen eines Mangels an Wahrheit und dass sie die Wahrheit brauchen, um ihre Probleme zu lösen. Um dann endlich frei zu sein, teilzuhaben an den Problemen Gottes. Unsere Sündenprobleme werden gelöst durch Wahrheit. Und dann wachsen wir auf und dann sind wir fähig, durch Wahrheit teilzuhaben an den Problemen Gottes und seine Kämpfe zu kämpfen. Und der Großteil der Christenheit kämpft an der falschen Stelle. Sie bekämpfen Probleme, die durch ihre eigene Sünde entstanden sind. Durch sich nicht unterordnen, durch nicht vergeben, durch nicht darauf achten, dass die Ordnung Gottes in ihrem Leben, in ihrer Ehe, in ihrer Familie ist und so weiter. Und sie kämpfen unnötige Probleme an der falschen Front. Wahrheit muss den ersten Platz haben. Wir brauchen dieses Verständnis, wie kostbar ist die Wahrheit. Nur wenn wir uns hingeben der Wahrheit und der Wahrheit folgen, kommen wir aus dem Durcheinander, das wir ererbt haben, das wir erlebt und erlitten haben, in dieser Welt heraus. Weil diese Welt ist das Reich Satans und da regiert die Lüge und die Täuschung. In allen Bereichen, ob das Wissenschaft ist, ob das Lebensanschauung ist, ob das Pädagogik ist, Kindererziehung, Ehefragen, Sexualität und. In allen Bereichen regiert die Lüge und die Verwirrung. Und der einzige Weg raus aus dieser Prägung, die wir jahrzehntelang genossen haben vor unserer Bekehrung, ist, dass wir uns jetzt hingeben der Wahrheit und einen bewussten Schritt vollziehen. Ich glaube an Jesus, er ist die Wahrheit. Und deswegen bedeutet Glauben an Jesus, an seine Wahrheit zu glauben. Und Glauben heißt nicht für Wahrheiten, Glauben heißt, ich vertraue dem, ich setze mein Vertrauen darauf, ich lebe mein Leben nach diesen Grundsätzen. Jesus ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und er ist gegeben, um uns in alle Wahrheit zu führen. Ich kann es nicht begreifen, wie ein Christ sich nicht um die Wahrheitsfrage kümmern kann. Wie er sagen kann, ach, das führt nur zu Streitigkeiten und das ist irgendwie unwichtig. Das überlassen wir den Theologen. Ich kann so etwas nicht verstehen. Wenn dein Gott die Wahrheit ist, du musst doch herausfinden, wie ist er? Also dann fragst du, was heißt das, dass er die Wahrheit ist? Was bedeutet das? Wie sieht das aus? Welche Konsequenzen hat das für mich? Und dann wirst du erst einmal entdecken, dass du etwas ererbt hast aus dem Reich der Finsternis. Einen Widerstand gegen die Wahrheit. Eine Abneigung gegen die Wahrheit. Ich gebe dir ein ganz plastisches Beispiel. Ich sprach mit einem Raucher und ich sagte, wie gehst du um mit diesen bunten, eindrücklichen Fotos auf jeder Zigarettenschachtel? Und er war total ehrlich und sagt, ich hasse diese Fotos. Warum hasst er diese Fotos? Weil diese Fotos ihn in die Realität bringen wollen, weil diese Fotos ihn erinnern wollen, das, was er jetzt im Begriff ist zu tun, ist tödlich. Und er will nicht mit den Konsequenzen seines Handelns konfrontiert werden. Er will weiter träumen, mein Opa hat gequalmt wie ein Schlot und es hat ihm nichts gemacht und mir wird es auch nichts machen, alles ist gut. Er will belogen sein. Und das ist nur ein Bild, ein Beispiel. Und viele Male Gläubige wollen nicht die Wahrheit, weil sie Angst haben vor der Wahrheit, weil sie betrogen worden sind, weil der Teufel ihnen gesagt hat, Wahrheit ist kalt, Wahrheit ist unbarmherzig, Wahrheit tut dir weh, Wahrheit ist nicht angenehm, Wahrheit ist nicht wichtig, Wahrheit ist nicht gut, halt dich fern von Wahrheit. Das haben wir ererbt vom Teufel, der Vater der Lüge ist, der Wahrheit hasst. Und diesen Widerstand gegen die Wahrheit, den musst du entdecken in deinem eigenen Herzen. Und dann musst du etwas damit tun und du musst umkehren und sagen, ich wurde belogen über die Wahrheit. Und ich fange an zu erkennen, Wahrheit ist ganz anders, Wahrheit ist gut, Wahrheit ist wichtig, Wahrheit macht mich frei. Wahrheit ist der Weg raus aus der Täuschung. Wahrheit ist der Weg, wie die Einflüsse der Finsternis über meinem Leben immer weniger werden. Ich brauche Wahrheit, ich will Wahrheit. Ich sehne mich nach Wahrheit. Unsere Grundeinstellung zur Wahrheit muss überprüft werden und muss in Übereinstimmung kommen mit der Schrift. Die Schrift ist so klar. An Jesus zu glauben heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Wir hatten schon diese Schriftstelle, Galater 3, Vers 1. Der Wahrheit zu gehorchen. Und wenn du Elberfelder liest, dann bitte nimm noch Galater 5, Vers 8, weil die Elberfelder hat leider den Galater 3, 1 verstümmelt und hat das Wichtigste weggelassen. Wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Aber dann in 5, 8 findest du nochmal, ihr lieft fein. Der Staat der Christen, der galatischen Christen war gut. Ihr lief fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Nachdem Paulus dort das Fundament gelegt hatte und sie die Wahrheit gehört haben, dann kamen andere Leute und haben gesagt, ach Wahrheit, du Wahrheit, das ist nicht so wichtig. Da gibt es viel wichtige Dinge. Wir sollen Gott lieben. Bitte, wie kannst du Gott lieben, ohne herauszufinden, wie er geliebt werden möchte? Was bedeutet für dich Gott lieben? Darf nicht Gott definieren, wie man ihn liebt? So, dann musst du herausfinden, wie definiert Gott Liebe? Wie sieht es aus, Gott zu lieben? Und dann siehst du ganz klar, du kannst nicht dich weigern, ihm zu gehorchen und behaupten, du liebst ihn. Das ist eine gigantische Täuschung. Und wenn da ein großer Mann Gottes, der weltweit als Prophet angesehen wird, einen Nachruf schreibt auf den verstorbenen Papst und sagt, er war ein großer Mann Gottes, er liebte den Heiligen Geist, dann ist das religiöse Gehirnwäsche. Und Menschen wird eine falsche, teuflische Definition von Liebe beigebracht. Man kann Gott lieben, aber sein Wort mit Füßen treten. Diese Definition ist falsch. Gott kannst du nur lieben, wenn du seine Wahrheit liebst. Jesus sagt, wer meine Gebote hat und hält, der ist es, der mich liebt. Wenn du sagst, du liebst Gott und du glaubst an religiöse Dinge, die dem Wort Gottes widersprechen, dann bist du im Widerspruch und du musst umkehren, du musst Buße tun. Du musst sagen, ich lebe in einer Täuschung, ich habe mir einen Fantasie-Jesus gebastelt. Es ist nicht der Jesus, von dem Paulus redet. Jesus nachzufolgen, an Jesus zu glauben, heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Eine Entscheidung zu treffen. Wahrheit steht über allem. Und wann immer ich irgendetwas entdecke im Buch der Wahrheit, in der Bibel, was meinen Gedanken widerspricht, habe ich schon entschieden, ich verwerfe meine Gedanken und ich ergreife die Wahrheit des Wortes Gottes. Nur wenn du mit dieser Grundhaltung die Bibel liest, bekommst du Licht. Wenn du in dieser Grundhaltung lebst, ich habe meinen Glauben, ich weiß schon, und das wird so immer bleiben und das wird sich nie ändern. Und das ist schon gut so. Du kannst die Bibel lesen von morgens bis abends. Du wirst keine Offenbarung bekommen. Das ist der Grund, warum Leute sich mit Bibellesen in die Irre bringen. Die Bibel wird erst dann vom Heiligen Geist benutzt und lebendig gemacht, wenn du dich hingibst, diesem Wort zu glauben, diesem Wort dich unterzuordnen. Wenn du nicht bereit bist, dich dem Wort unterzuordnen, sagt der Heilige Geist, für was soll ich Offenbarung geben? Du wirst es eh nicht tun. Deine Sünde wird noch größer werden. Und er verweigert Offenbarung. Das kann nicht sein. Gott ist gut. Gott liebt mich. Gott widersteht dem Stolzen. Und diese Haltung, ich habe schon meinen Glauben, verwirre mich hier nicht mit biblischen Tatsachen. Diese Haltung ist nichts anderes als Stolz, als Arroganz. Du stellst dich über das Wort und du meinst, du darfst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Das ist das Grundproblem von vielen, vielen Gläubigen. Römer Kapitel 12. Und vielleicht sitzt du da und sagst, warum muss der so intensiv sein? Weil hier geht es um dein Leben. Hier geht es um die Zukunft der Gemeinde. Römer Kapitel 12. Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Man könnte auch übersetzen, angepasst, in Übereinstimmung mit dieser Welt. Und wenn du die Bibel studierst, was bedeutet Welt, dann ist Welt etwas total anderes, als wie wir normalerweise das Wort Welt benutzen. Jemand hat gesagt, ich bin viel gereist, ich habe die ganze Welt gesehen. Schön, aber das ist nicht, was Paulus meint, wenn er Welt sagt. Er meint nicht die schönen Berge und die Meere und Landschaften und all das. Welt ist ein geistlicher Begriff. Welt ist ein Herrschaftsbegriff, ein Herrschaftsbereich. Satan ist der Gott dieser Welt. Er regiert diese Welt. Und diese Welt ist in Widerspruch gegen Gott. Und diese Welt hat uns erzogen, diese Welt hat uns geprägt, diese Welt hat uns von Anfang an beigebracht, diesem Geist, diesem Gott des Humanismus zu vertrauen. Und wir sind tief geprägt von Humanismus. Tief geprägt. Viel tiefer, als wir das wahrhaben möchten. So, wir haben eine Prägung, wir haben Werte, wir haben Ziele, wir haben Lebensweisheiten aus dieser Welt gelernt, bevor wir zu Christus gekommen sind. Wir sind geprägt von dieser Welt. Jetzt sind wir Kind Gottes, wir sind herausgenommen aus der Welt, versetzt in das Reich Gottes. Aber die Prägung ist mit diesem Versetztsein nicht verschwunden. Ein wunderbares Bild dafür findest du im Alten Testament. Israel war in Ägypten unter Sklaverei über 400 Jahre. Und dann hat Gott sie herausgerettet. Und sie kamen heraus und dann waren sie in der Wüste. Und was war das erste Gebot Gottes? Wascht eure Kleider. Warum? Weil der Gestank von Ägypten noch immer in ihren Kleidern war. Und die neutestamentliche Parallele ist Römer 12, Vers 2. Aus der Anpassung an diese Welt heraus verwandelt werden. Wie verwandelt? Durch die Erneuerung des Sinnes. Die einzige Möglichkeit, aus dem Einflussbereich der Finsternis, aus der Prägung, aus der satanischen Religion, aus dem Ersatz für wahren biblischen Glauben herauszukommen, ist, sich diesem Prozess zu unterwerfen. Und ich sage dir, das dauert Jahre und Jahre und Jahre. Und manche haben noch nicht einmal begonnen. Und es ist höchste Zeit, dass sie das Wort Gottes ernst nehmen. Erneuerung des Sinnes bedeutet, ich habe verstanden, Gott ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort steht über allem. Johannes 17. Vers 15, ich bitte nicht, Jesus betet hier zum Vater, für dich, für mich, für uns alle, die wirklich gläubig sind. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. So, wir sind in der Welt, wir gehören nicht zur Welt, aber wir bewegen uns in dieser Welt, wir leben in dieser Welt. Und Jesus betet, dass der Vater uns bewahrt vor dem Bösen. Sie sind nicht in der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Und wie bewahrt uns Gott vor dem Bösen? Nicht, indem er etwas tut an dem Bösen, indem er etwas tut an uns. Der Teufel ist da, er ist immer noch der Gott dieser Welt. So, was ist Erlösung? Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Gott zu gehen, von Gott geprägt zu werden. Und indem wir von ihm geprägt sind, kommen wir aus jeder Einflusszone des Feindes heraus. Wie bewahrt er uns vor dem Bösen? Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Da steht nicht, heilige sie durch die Liebe. Heilige sie durch die Wahrheit. Was bedeutet heiligen? Absondern. Und damit gebrauchsfähig machen für Gott. Das ist, was Gott tut mit dem Gläubigen, nachdem er sich bekehrt hat. Er wird jetzt abgesondert, er wird gewaschen, er wird gereinigt, er wird befreit von den verkehrten Prägungen und Einflüssen, die er erlitten und erlebt hat und vielleicht sogar geschätzt hat. Viele haben eine humanistische Bildung bekommen und sie schätzen das alles noch. Und sie finden das wunderbar. Und natürlich gibt es einige gute Dinge da drin. Und wenn jemand Mathematik gelernt hat, da ist nichts gegen einzuwenden. Aber wenn es schon anfängt mit Biologie, da kommt schon die Ideologie hinein. Und Psychologie und viele, viele andere Dinge auch. Das ist nicht pure Wissenschaft, sondern das ist Ideologie, weil es von verkehrten Voraussetzungen ausgeht. Und vielleicht am schlimmsten hat es getrieben, die Theologie. Ich habe 3 Jahre an der Uni gesessen und habe evangelische Theologie mir anhören müssen. Nicht, weil ich erwartet habe, ich würde da etwas lernen für meinen Dienst. Das hatte ganz andere Gründe. Und ich habe herausgefunden, das ist ein einziges Konstrukt von Lügen. Und sie sind so verlogen, dass sie ihr Fundament nie preisgeben. Sie würden nie sagen, auf welchem Fundament steht ihre ganze Theologie. Das Fundament der modernen liberalen Theologie ist, Gott greift nicht ein in Zeit und Raum. Es mag Gott geben oder nicht, das wissen wir nicht genau, aber eins wissen wir, wenn es ihn gibt, er greift nicht in Raum und Zeit ein. Und das heißt, es gibt keine Wunder, es gibt keine Jungfrauengeburt, es gibt keine Auferstehung, es gibt keine Wiederkunft Jesu und es gibt nicht ein von Gott inspiriertes heiliges Buch. Und weil die Bibel ein normales Buch ist, müssen wir das Buch betrachten und mit dem Buch umgehen, wie alle anderen normalen Bücher. Und dann vergleichen wir Bibel mit Talmud und dann stellen wir fest, ach, die haben auch eine Arche gehabt, die haben auch an die Flut geglaubt. Ah, siehst du, guck, das sind alles so menschliche Mythen. Und in jeder Kultur haben sie diese Dinge. Und sie vergleichen das dann, vergleichende Religionswissenschaft. Und sie können nicht mehr den Unterschied sehen zwischen der Klarheit des Wortes Gottes und zwischen Fälschungen, Imitaten und Dingen, die abgeleitet sind von der Bibel und irgendwie noch ein Körnchen Wahrheit enthalten, aber nicht die Wahrheit sind. Heilig ist sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit, weil er die Wahrheit ist. Natürlich alles, was er sagt, ist Wahrheit. Und das, was er sagt, wurde aufgeschrieben. Von Menschen, die Gott ausgesucht hat und vorbereitet hat und geleitet hat durch den Heiligen Geist. Und deswegen erhebt Gottes Wort den Anspruch, und es gibt kein anderes Buch der Weltliteratur, das diesen Anspruch in dieser Weise erhebt und beweisen kann, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Gottes Wort ist die Wahrheit. Jesus sagt, Habt ihr nicht gelesen, was Gott gesagt hat, was aufgeschrieben ist in dem Buch? Habt ihr das nicht gelesen? Die Worte Gottes, die in der Schrift geschrieben sind. Habt ihr nicht gelesen, was Gott gesagt hat, wie geschrieben steht? Die Worte Gottes, jedenfalls die, die wir brauchen für unser Leben, nicht alle, aber die, die wir brauchen für unser Leben, sind in der Bibel. Du brauchst nichts mehr außer dieses Buch. Du brauchst nichts darüber hinaus. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 14. Paulus spricht hier zu seinem geistlichen Sohn Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Was meint er mit die heiligen Schriften? Das ist das, was wir nennen das Alte Testament. Aber Achtung, das Alte Testament nach protestantischer Weise, nicht nach katholischer Weise. In katholischer Weise sind Apokryphen im Alten Testament. Die Juden haben ganz klar gesagt, zur Zeit Jesu und davor, die Apokryphen gehören nicht zu den Schriften. Das ist wichtig zu wissen. Und das ist der Grund, warum du in einer protestantischen Bibel die Apokryphen nicht findest. Weil die Grundlage der protestantischen Reformation ist sola scriptura, nur die Schrift. Und weil die Apokryphen nicht zur Schrift gehören, kommen sie nicht in das Buch. Ist doch ganz logisch und äußerst konsequent. Von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Jetzt kommt's, Achtung. Alle Schrift, alles das, was zur Schrift gehört, nicht alles, was geschrieben ist, nicht deine Bildzeitung. Die Schrift, die heilige Schrift, alle Schrift ist von Gott eingegeben oder ausgehaucht, also gegeben aus dem Geist. Die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Nützlich zur Lehre. Das heißt, die christliche Lehre kommt aus der Schrift, aus der heiligen Schrift. Das ist, was Paulus sagt. Nirgendwo sonst. Die christliche Lehre kommt aus der Schrift. Nicht aus deinen oder meinen privaten Offenbarungen und Träumen und auch nicht aus den Offenbarungen und Träumen von irgendjemand anders. Sie kommen aus der Schrift. Nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Halleluja, Halleluja. So, überprüfe bitte deine Haltung zur Wahrheit, deine Haltung zur Schrift. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, das habe ich an anderer Stelle ausführlich gemacht. Ich glaube auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr in dieser Serie, der Glaube, den die Apostel hatten. Warum haben wir vernünftige, intelligente Gründe zu glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist? Das ist so wichtig, da darf nicht ein Zweifel sein. Für mich ist das alles total einfach. Ich lebe jetzt 42 Jahre mit Jesus, als er kam mit Macht und mich rausgeholt aus den Drogen. Nach ein paar Wochen Glauben hat Jesus zu mir gesprochen und hat gesagt, die Bibel ist mein Buch. Und wenn du deine Nase nicht in dieses Buch steckst, werde ich mit dir nicht mehr reden. Von diesem Tag an habe ich nicht eine Sekunde Zweifel gehabt, wie ist es mit der Bibel? Du sagst, ja, ich habe nicht so eine Begegnung gehabt und so eine Klarheit. Die Bibel selber gibt uns Gründe, die dich dahin bringen zu sagen, es gibt nur eine Schlussfolgerung. Dieses Buch ist Gottes Buch. Beschäftige dich mit der Bibel. Es gibt ein wunderbares Buch dahinter, die göttliche Inspiration der Bibel. Lies dieses Buch und du wirst so eine Wertschätzung bekommen für die Bibel und jede intellektuelle Zweifel, die der Humanismus irgendwie dir eingepflanzt hat. Ja, wie ist das jetzt? Ist das vertrauenswürdig und kann man da wirklich drauf bauen? Das wird alles zunichte gemacht. Durch die Schrift selber. Die Schrift selber beweist und erklärt, sie muss von Gott sein. So der Glaube an die Schrift kommt aus der Schrift. Und da wirst du überzeugt und da wirst du geprägt. So deine Entscheidung oder deine Haltung zur Wahrheit ist extrem wichtig. Jesus hat es gesagt und wir haben es schon mehrmals erwähnt, dass die Wahrheit uns frei macht. Die Wahrheit macht dich frei, egal wovon du gebunden bist, ob das äußerliche Dinge sind, äußerliche Süchte oder ob das charakterliche Dinge sind, Zorn oder zwanghafter, krankhafte Eifersucht oder was auch immer das sein mag. Die Wahrheit macht frei, was du brauchst, ist die Wahrheit. Hör auf zu gucken, wo ist der vollmächtige Seelsorger, der mich endlich frei boxen kann und der mich rausholen kann. Du brauchst die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei. Und wenn du das wirklich glaubst und ein bisschen dein Leben guckst, dann weißt du, dass du Wahrheit brauchst. Du brauchst Freiheit. Also dann kommt diese Hingabe. Ich gebe meinen Widerstand, meine Reserven, meinen Vorbehalt, meinen Zweifel gegen die Wahrheit auf. Wahrheit mache ich zu meinem Freund. Ich liebe Wahrheit. Ich brauche Wahrheit. Nur dass manchmal, wenn wir Enttäuschung sind und die Wahrheit messerscharf kommt, es wehtut, bedeutet noch lange nicht, dass die Wahrheit ein Feind ist. Manches Mal, mein Zahnarzt, der ein sehr guter Zahnarzt ist, der bohrt und das tut weh. Und wenn alles fertig ist, dann gebe ich ihm die Hand und sage, Dankeschön. Ich bedanke mich, dass es weh tat. Ist das irre? Es tut ein bisschen weh, weil wenn er nichts tun würde, 3 Jahre später wird es richtig weh tun. Und manchmal musst du wählen zwischen einem kleinen Schmerz und einem großen Schmerz. Und lieber jetzt werden wir geschockt und sagen, meine Güte, worauf ich mein Leben gebaut habe, das ist ja alles Müll. Lieber jetzt werden wir geschockt und haben noch Gelegenheit, unser Leben auf das richtige Fundament zu bauen, als dass wir ein Leben lang Enttäuschungen sind und eines Tages stehen wir vor dem Herrn und jede Täuschung in seiner Gegenwart verschwindet und wir sehen, meine Güte, wie habe ich mich belogen mein Leben lang? Wie habe ich die Liebe zur Lüge gewählt und mich in der Lüge versteckt? Wie habe ich mich getäuscht? Und jetzt ist nichts mehr davon da. Und die Täuschung kann nicht mehr mein Gewand sein. Ich stehe nackt vor dem, der mich geschaffen hat. Muss Rechenschaft geben. Und ich habe keinerlei Entschuldigung. Ich kann nicht sagen, ja, aber mein Pastor hat mir das so beigebracht. Jesus wird sagen, habe ich dich gerufen, deinem Pastor zu folgen oder mir zu folgen? Was ist das Ziel deines Lebens? Deiner Kirche zu gefallen? Den Menschen da im Dorf zu gefallen? Bloß keinen Anstoß zu erregen? Immer schön angepasstes Mittelmaß? Was ist dein Ziel? Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann muss dein Ziel sein, mit allem, was ich habe, ich will der Wahrheit gehorchen, weil ich will frei werden von jeder Täuschung, von jeder Bindung. Ich gebe mich der Wahrheit hin, ich glaube der Wahrheit. Ich vertraue, dass Gott mir die Wahrheit schrittweise offenbart. Und das wird er tun. Und die Wahrheit wird ihr Werk tun und wird dich verändern, wird dich heiligen, wird dich hineinbringen in deine Berufung, in die Ebenbildlichkeit Christi. Das ist deine Berufung. Aber dieses Werk des Heiligen Geistes kommt nur, wenn du dich hingibst und sagst, die Wahrheit hat den ersten Platz. Lass uns einmal traurige, getäuschte, verwirrte Christen anschauen, die keinen Plan haben für ihr Leben und die völlig durcheinander sind. 2. Timotheus Kapitel 3. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Das sind die Tage vor der Wiederkunft Jesu. Das sind die letzten Tage der Herrschaft des Teufels, des Reiches dieser Welt. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Und du denkst, ja, was für eine zutreffende Beschreibung der Welt. Aber wenn du jetzt weiterliest, siehst du, Paulus redet nicht von der Welt. Er redet von einer speziellen Art von Gläubigen, von ungläubigen Gläubigen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Eine äußere Form ist da. Die gehen zur Kirche, die gehen zum Gottesdienst, die haben sogar eine Bibel, die gucken sogar ab und zu rein, die gehen sogar nach Imst auf Seminar. Aber sie verleugnen die Kraft Gottes. Was heißt das? Sie glauben nicht, dass die Kraft von Golgatha die Kraft ist, die mich freisetzt von dem Zwang zu sündigen, die mich befähigt, in das Wesen Christi umgestaltet zu werden. Die glauben an ein menschengemachtes Evangelium. Die glauben, Evangelium ist, Gott hat uns alle lieb und er nimmt uns an in Christus und alles ist gut. Wie ein junger Mann gesagt hat, ein Freund von mir, der Bote des Herrn ist und Verkündiger des Wortes Gottes, er spricht ihn nach dem Gottesdienst an und er merkt gleich an bestimmten Gerüchen in seiner Nase, irgendwas stimmt hier nicht. Und der junge Mann erzählt, wie lange er schon gläubig ist. Und mein Freund fragt ihn, und wann wirst du aufhören zu rauchen? Und dieser junge Mann sagt, wieso? Gott liebt mich auch so. Hier ist jemand, der ein menschengemachtes, eigentlich teuflisches Evangelium gehört hat. Es geht nur darum, dass Gott dich liebt und das musst du glauben und das ist alles. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Und da kann der größte Dreck sein, da kann das größte Chaos sein, da kann alles in unserem Leben sein, was die Bibel beschreibt, was überhaupt geht im Leben eines Menschen. Da kann alles sein, kein Problem, er nimmt dich an. Aber dann kommt kein Punkt und das war die Geschichte, da kommt ein Komma. Er nimmt dich an, wie du bist, aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Er will dich zu einem Ausstellungsstück machen, zu einem Demonstrationsobjekt. Er will an dir zeigen, was die Kraft von Golgatha tun kann. Dich von Sündenketten frei machen, dich verwandeln in das Bild Christi. Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Und je klarer du dieses Ziel ergriffen hast, umso stärker wirst du den Rückenwind des Heiligen Geistes erleben. Wenn du sagst, ich will nur ein bisschen freier werden, ein paar grobe Dinge sollen irgendwie abfallen, aber ansonsten will ich meine Ruhe haben und will mein Leben leben, so wie mir das gefällt. Da kommt kein Heiliger Geist. Der Heilige Geist kommt, um die Ziele Gottes in deinem Leben hervorzubringen. Und du musst dich mit den Zielen Gottes identifizieren und sagen, das ist, was Gott für mich hat und das will ich auch haben. Die haben eine äußere Form. Die haben gesagt, ja, guck mal, wir gehen zum Gottesdienst. Wir sind da pünktlich jeden Sonntag. Wir lassen das nie ausfallen. Aber sie verleugnen die Kraft Gottes. Von diesen wende dich weg. Ich werde jetzt nicht Zeit nehmen, darüber zu sprechen, aber das wäre ein gutes Thema. Und dann beschreibt er weiter, was das Problem dieser Leute ist. In Vers 6 am Ende. Sie sind von mancherlei Begierden getrieben. Das ist nicht evangeliumsgemäß. Ein Christ wird nicht von Begierden getrieben. Er wird geleitet vom Heiligen Geist. Und er herrscht über weltliche, zerstörerische Begierden. Das ist ein Christ. Er lernt zu herrschen. Er lernt Nein zu sagen. Bis jetzt hatte ich diese Verlangen. Und mein Körper sagt immer noch, ich habe diese Verlangen. Aber ich sage Nein. Weil ich jetzt eine neue Kreatur bin, weil ich Autorität habe, weil ich den Heiligen Geist habe, als meinen Helfer, als meinen Lehrer, als meinen Trainer. Und die heilsame Gnade Gottes ist erschienen und sie unterweist uns, sie trainiert uns. Was trainiert uns der Heilige Geist? Weltliche Lüsten zu verleugnen. Das heißt, Nein zu sagen. Ich muss nicht mehr diese Dinge tun, weil ich sie nicht mehr tun will. Weil sie nicht christusgemäß sind, weil sie ihn nicht verherrlichen, weil sie aus meinem alten Leben kommen. Das ist, wozu der Heilige Geist uns befähigt, zu herrschen mit Christus. So, die sind von Begierden getrieben, da sehen wir schon, das ist nicht normal. Was ist noch mit diesen Leuten los? Die immer lernen, na, da ist doch was Positives, die wollen doch, die lernen, guck dir mal an. Die gehen zu Seminare, die machen Bibelschule, die kaufen sich für ihr teures Geld christliches Lehrmaterial. Die lernen doch. Dann wird's doch irgendwann werden. Paulus sagt, niemals können sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie? Ihr ganzes Lernen wird nichts bringen? Ganz genau. Dann können sie sich das ja schenken. Ganz genau. Ja, aber was dann? Es gibt eine Alternative zu diesem sinnlosen Leben, wo man scheinbar sich mit christlichen Dingen beschäftigt und scheinbar irgendwie Erkenntnisse sammelt und irgendwie weiser wird oder mehr andere volltexten kann. Es gibt eine Alternative. Schauen wir, was mit diesen Leuten ist. Warum können die nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Und das bedeutet, sie können nicht frei werden. Ja? Weil Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die können die Wahrheit nicht erkennen, das heißt, die können nicht frei werden. Die können nicht frei werden von ihrem elenden Lebensstil, der Kraftlosigkeit, der Sünde nichts entgegensetzen zu können. Sie können nicht frei werden. Und warum? In Vers 8, sie widerstehen der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben, unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie haben diese Entscheidung getroffen oder nie revidiert. Ich mache, was ich will. Mir erzählt keiner was. Du kannst hier stundenlang predigen. Ich entscheide selber und ich mache es so, wie ich es will. Und wenn du mir auch biblische Argumente bringst, dass meine Position falsch ist, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache das, was ich will. Ich halte an meinen Traditionen fest. Ich halte an meinem Glauben fest. Ich halte an meiner Kirche fest. Ich halte an meinen Ideen fest. Ich glaube dies, ich glaube dieses und ich glaube jenes. Eine verbissene Hingabe an die Unabhängigkeit, an die Lüge. Und das heißt, der Heilige Geist wird dir nicht dienen. Er wird nicht kommen mit Wahrheit, weil du gar keine Wahrheit haben willst. Du hast schon beschlossen, lass mich in Ruhe, verwirre mich nicht mit den Tatsachen, ich habe schon meine Meinung. Ich weiß, was die Bibel sagt, aber das sind diese Art von Leuten. Aber, und wenn du vom Heiligen Geist jetzt geweckt wirst und wachgerüttelt wirst, dann kann ich dir nur eins raten, wenn das deine Position war, steh auf, nimm den Hammer des Wortes Gottes, das Schwert des Geistes und schlage dieses Aber. Mindestens B-E-R muss weg. Das A kannst stehen lassen und dann machst du ein Amen daraus. Ja, Amen, nicht ja, aber. Religiöse Gläubige kannst du daran erkennen, wenn du ihnen das Wort bringst, sagen, ja, aber. Habe ich schon probiert und mein Seelsorger sagt aber was anderes. Und ich denke, das kann nicht so sein. Und ja, aber, ja, aber, ja, aber. Das ist ein Merkmal des religiösen Menschen. Und mir ist egal, wie viele Bibelverse der zitieren kann. Wenn diese Ja-Aber-Haltung da ist, ich weiß eins, er wird in seiner Täuschung bleiben, bis er umkehrt und eine neue Gesinnung zur Wahrheit annimmt. Wir haben null Chance, solange wir auf der Ebene der Lüge und der Täuschung uns bewegen, dem Feind entgegenzutreten. Der lacht. Ganz anders als Jesus. Der Feind kommt, aber er findet nichts in mir. Wir kommen dem Feind entgegen und sagen, hey, du bist ja von meiner Sorte. Du hast ja meine DNA. Du hast ja meine Glaubensüberzeugung. Wir sind doch Kumpels. Du kannst doch nicht mich überwinden. Mit was denn? Du hast ja gar nichts. Du hast keine Autorität, du hast keine Kraft, du kannst mir keine Angst machen. Du bist immer noch unter meiner Fuchtel. Du kannst ein bisschen geistlichen Krieg spielen. Guck ich mir an, ist amüsant. Aber das bedeutet überhaupt nichts. Ob wir überwinden, wird schon entschieden, bevor wir überhaupt loslegen. Ob du wächst, ob du geistlich vorwärts kommst, ob du dich veränderst, wird schon entschieden, bevor du die Bibel aufmachst, bevor du Predigten hörst oder irgendwas. Mit deiner Entscheidung, wie stehst du zur Wahrheit, ist schon alles entschieden. Das ist, was mich als Pastor umgetrieben hat. Ich habe 12 Jahre als Pastor gearbeitet und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Da sitzen zwei. Und die haben dieselben Predigten, die haben dieselbe Atmosphäre, die haben denselben Lobpreis. Alles ist bei ihnen gleich. Und der eine wächst und legt Dinge ab und verändert sich. Und nach ein paar Jahren ist er ein zuverlässiger Mitarbeiter, ein treuer Diener des Herrn. Und man kann ihm etwas anvertrauen. Und Gott gebraucht ihn, ein Segen zu sein für die anderen. Und der andere, der sitzt auf dem Stuhl daneben. Und nach derselben Anzahl von 3, 4, 5 Jahren, der hat immer noch dieselben oder vielleicht sogar noch mehr Probleme als vorher. Und es geht nicht vorwärts in seinen Beziehungen mit Menschen, es geht nicht vorwärts in seiner Arbeit, es geht nicht vorwärts in seinen Finanzen. Wo du in sein Leben schaust, Fluch, 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 Fluch. Wie kann das sein? In derselben Gemeinde, Mitglied derselben Gemeinde, hören dieselben Predigten, wie kommt das? Diese Frage hat mich als Pastor beschäftigt. Und die Antwort ist dieser Text. Sie widerstehen der Wahrheit. Sprich mit dem, der chronische Probleme hat, der über Jahre und Jahrzehnte aus seinem Problem nicht raus. Sprich mit ihm und finde heraus, wie sein Verhältnis zur Bibel ist und zur Wahrheit ist. Und du verstehst, warum er chronische Probleme hat. Der Widerstand gegen die Wahrheit muss aufgegeben werden. Und wir empfangen Wahrheit, unseren König, die Wahrheit, Jesus, mit einer Haltung der Sanftmut und der Unterordnung. Und wir erlauben, dass das Wort Gottes, die Wahrheit, in uns ihr Werk tun kann. Wenn wir diese Erlaubnis nicht geben, wenn wir uns nicht unterordnen, und ich sage es ein bisschen krasser, um die, die noch in der Rebellion sind, ein bisschen aufzuschrecken. Wenn wir uns nicht unterwerfen der Wahrheit. Sagst, was für ein schreckliches Wort. Genau das wollte ich. Wenn du nämlich auf der richtigen Seite stehst, wenn du schon Buße getan hast. Ja, ich habe mich unterworfen. Und was für ein Vorrecht, mich komplett jemand zu unterwerfen, der nur mein Bestes will. Der mich lieb hat und der nur Anweisungen und Gebote gibt zu meinem Besten. Was für ein Privileg. Ich unterwerfe mich gerne. Und ich werde nicht zulassen, dass in irgendeiner Ecke meines Herzens noch Widerstand ist. Und wenn ich diesen Widerstand entdecke, ich werde streng mit diesem Widerstand umgehen. Und ich werde ihn brechen. Halleluja. Wir sind manchmal streng mit anderen, aber so nachsichtig mit uns. Und es wäre gut, wenn wir das umdrehen würden und nachsichtiger werden mit den anderen und mal anfangen, streng zu werden mit uns selber. Und zu sagen, hallo, was sind das da für Lügen? Was sind das für faule Ausreden? Was ist denn das für ein religiösen Schrott, den du da mir bringen willst? Ich akzeptiere das nicht mehr. Ich richte meine Ideen, meine Vorstellung am Worte Gottes. Gottes Wort ist Richter. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ist das Wort schon dein Richter? Ist Jesus dein Richter? Hast du Jesus als Richter angenommen oder nur als Retter? Man kann nicht Jesus aufteilen und sagen, ich nehme ihn als Retter. Als Herr bin ich noch am Überlegen, vielleicht später. Das gibt es nicht. Du kannst Jesus nicht teilen. Entweder du hast Jesus, dann ist er dein Retter, dein Liebhaber, dein Bräutigam, dein König und dein Richter. Jesus ist dein Richter und das Wort ist der Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, deiner Ziele, deiner Werte, deiner Motive, deiner Absichten. Das Wort darf richten und wenn du dich dem Wort unterworfen hast, dann scheint das Licht des Heiligen Geistes und dann erkennst du immer wieder neu an verschiedenen Dingen. Hier bin ich im Irrtum. Hier habe ich noch meine alten Prägungen. Hier habe ich meine alten Ziele und Werte. Hier habe ich meine alten Vorstellungen. Und es beginnt, dieser Prozess der Erneuerung beginnt mit den biblischen Aussagen über wer ist Gott, wie ist Gott, wie sieht die Liebe Gottes aus, wie sieht die Gnade Gottes aus. Viele Leute glauben, Gott gibt Gnade allen Menschen, weil Gott ist ein überaus gnädiger Gott und er gibt allen Menschen Gnade. Und das ist so eine erholsame und entspannende Botschaft. Und die Leute lieben das, mit einem Kompromiss zu hören. Sorg dich nicht, Gott gibt dir Gnade ohne Ende. Und sie lieben Gott dafür, dass er Gnade gibt, mitten im Kompromiss, mitten im Festhalten an der Sünde. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel gibt Gnade unter Bedingungen. Und da kommen die Freunde von der Gnadenreformation und sagen, wenn es Bedingungen hat, ist es nicht Gnade, weil Gnade ist bedingungslos. Was sagt die Bibel? Gott gibt Gnade dem Demütigen. Aber dem Stolzen, dem Hoffärtigen widersteht er. So, Gott gibt nicht jedem Gnade, sondern nach der Haltung unseres Herzens entscheidet Gott, bekommst du Gnade oder bekommst du nicht Gnade? Und der Demütige ist der, der sich unterordnet, der sich belehren lässt, der sagt, ich bin nicht Gott, aber Gott ist Gott und sein Wort ist die Wahrheit und er ist der Richter und er darf richten. Und ich bin bereit, dass das Licht Gottes scheint und jede irrige Meinung, jede irrige Lehre, jede irrige Theologie, jede irrige Interpretation irgendeines Bibelverses bin ich bereit, mir vom Heiligen Geist zeigen zu lassen. Und wann immer er mir etwas zeigt, werde ich sofort das Alte in die Tonne kloppen und das Neue ergreifen. Das nennt die Bibel Erneuerung des Denkens. Du gehst durch die Bibel und vielleicht wäre es eine gute Idee, oder nicht nur vielleicht, garantiert, ist es eine gute Idee, nicht nur fortlaufend die Bibel zu lesen, sondern Themen zu studieren. Gottes Charakter. Was sagt die Bibel über den Charakter Gottes? Wie sieht die Liebe Gottes aus? Und dann wird der humanistische Protest in deinem Herzen verstummen, wenn du dann sowas liest. Paulus hat Irrlehrer dem Satan übergeben zur Zerstörung ihres Leibes, damit sie gerettet werden, aber zur Zerstörung ihres Leibes. Und der Protest, der vorher gesagt hat, das finde ich nicht Liebe, das ist nicht gut. Nee, das würde ich nie machen. Ich bin viel liebevoller als Paulus, also sowas würde mir nie in den Sinn kommen. Ich bin der totale Pazifist, ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Also da sehe ich doch gewisse Mängel und Schwächen beim Paulus. Also nee, da ist die Liebe auch noch nicht vollkommen geworden. Hallo. Lerne es so zu betonen, Gott ist Liebe. Nicht Gott ist Liebe. Und dann kommst du mit deinem seelischen Schmalz daher und denkst, Gott ist zu allen Menschen so, wie du glaubst, wie Liebe ist. Gott ist Liebe. Und das heißt, wenn du Jesus siehst, mit schärfsten Worten die Pharisäer und Schriftgelehrten konfrontieren, bevor dein humanistischer Protest aufsteigen will, sag, das war gut, das war gerecht, das war die Liebe. Wenn du Jesus siehst, mit Grimm sich eine Geißel machen und den Tempel reinigen, die Tische umstoßen und die Viecher alle rausscheuchen, dass die Jünger auf einmal sagen, da dachten sie an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Dieses Wort wurde Fleisch in dieser Situation. Das heißt, hier sehen wir den Hass Gottes auf menschengemachte Religion, mit der Menschen ausgebeutet werden. Dieses ganze Opferzeugs, was da veranstaltet wurde und die Wechselei und das alles, das war alles Ausbeutung. Mafiöse Strukturen zwischen den Händlern und den Priestern. Die Priester mussten nämlich die Opfertiere begutachten. Weißt du, da konnte man nicht irgendein Tier bringen, das musste ein fehlerfreies Tier sein, das musste TÜV geprüft sein. Ja? Und die Priester hatten einen TÜV-Stempel. Und da kommt der arme Mann da gelaufen vom nächsten Dorf, 20 Kilometer zu Fuß, mit seinem Lämmlein und will das opfern. Und der Priester sagt, das kannst du nicht bringen. Das guck mal hier, da siehst du diesen kleinen Fehler, da diesen Fleck am Ohr, das würde Gott nicht gefallen. Aber weißt du, da um die Ecke, da ist ein Händler, das ist mein Freund. Die habe ich alles schon geprüft, die Tiere. Da kannst du, zugegeben, etwas überhöhte Preise. Klar, aber das muss auch sein, die sind TÜV geprüft. Wenn du da kaufst, und ich sage dir den Namen von dem Händler, kauf bei dem, ich kriege Provision, dann ist alles in Ordnung. Dann brauche ich nicht mehr prüfen, ist schon alles geprüft. Das Verlangen der Menschen, Gott anzubeten, wurde von korrupten Mafiastrukturen ausgebeutet. Und dieses Verlangen von Menschen, Gott zu dienen, wird heute noch von mafiösen Strukturen ausgebeutet. auf etwas andere Art und Weise, aber die Prinzipien sind immer noch die gleichen. So, du siehst Jesus in diesem Grimm. Wie stellst du dir Jesus vor? Der lächelt, hat so eine Himbeergärte und er schlendert so durch den Tempel. Er lächelt. Sein Ausdruck war ernst, bitter ernst. Wenn der Grimm Gottes sich manifestiert, da ist kein Lächeln. Und wenn heute Leute daherkommen und sagen, Gott lächelt immer. Ich sage, du kennst nicht den Gott der Bibel. Er kann zum Zorn gereizt werden. Ja? Und ich sage, versuch mal deine Kinder zu erziehen nach diesem Prinzip. Du lächelst immer. Die zünden die Hütte an, aber du lächelst. Die sind ja so goldig und du lächelst. Nein, lange bevor sie dir die Hütte anziehen, hast du schon ein ernstes Gesicht und sagst, mein Lieber, hier ist die Grenze. Und solltest du jemals dir überlegen, über diese Grenze zu gehen und Dinge zu tun, die ich dir verboten habe, wird es ernsthafte Konsequenzen geben, die dich lehren werden, diese Grenze in Zukunft zu beachten. Und das sagst du nicht mit einem Lächeln, sondern da zeigst du mit deinem Gesicht, das ist ernst, ich meine das. So, was ist das für eine Idee? Gott lächelt immer. In Offenbarung, er gießt den Grimm eines Zornes aus. Meinst du, er lächelt? Er leidet mit dieser Menschheit, genauso wie Jesus gelitten hat, wie der Vater gelitten hat, als er Jesus am Kreuz geschlagen hat. Er hat ihn zerschlagen. Gott selber hat ihn zerschlagen. Denkst du, der hat gelächelt? Denkst du, das hat ihm Spaß gemacht? Es gibt so viel menschengemachte Religion. Und der einzige Ausweg ist das Wort, die Wahrheit. Und du sagst, hier bin ich. Ich tue mal so, als weiß ich gar nichts. Lehre du mich, öffne mir die Augen, zeig du mir und überführe mich. Und du studierst Themen, den Charakter Gottes, das Kreuz. Was ist wirklich Gnade? Wie sieht Gnade aus? Was tut Gnade? Wie wird Gnade gegeben? Und ein guter Start für dieses ganze Bibelstudium wäre zum Beispiel, was sagt Gott über sein Wort? Was ist das Wort? Wie funktioniert das Wort? Unter welchen Bedingungen funktioniert das Wort Gottes? Was habe ich vom Wort Gottes? Das wäre ein guter Start, weil der Glaube kommt aus dem Wort. Und du bekommst Glaube aus dem Wort an das Wort. Und dann weißt du, das Wort ist für mich maßgeblich. Nicht, was mein Pfarrer sagt, nicht, was mein Lieblingsprediger sagt, nicht, was der Henkel sagt. Das Wort ist für mich das Allererste. Amen. Und alles, was du liest und hörst, an Diensten, an Seminaren, an Konferenzen, prüfst du am Wort. Und du sagst nicht, es kommt mir jetzt komisch vor, was der erzählt. Aber da sind ja so gewaltige Wunder in seinem Leben. Wer bin ich schon, dass ich das jetzt beurteilen sollte? Die Leute von Beröa waren nicht so. Die haben Paulus gehört und sie haben verstanden, boah, was für eine Vollmacht, was für eine Klarheit, was für ein Licht, was für eine Transparenz. Wahrhaft ein Apostel. Und dann gingen die nach Hause und was? Haben die Schriften studiert, haben geforscht in den Schriften, ob es sich so verhielte. Sie haben gesagt, unsere Grundlage ist nicht Paulus, seine Salbung, seine Wunder. Unsere Grundlage ist die Schrift. Und wir messen auch die Botschaft von Paulus an der Schrift. Und ich fordere dich heraus, dass alles, was du hier diese Tage hörst von mir, was du nachliest in dem Konzept dann. Du prüfst das bitte am geschriebenen Wort Gottes. Und du bist nur verpflichtet, das geschriebene Wort Gottes anzunehmen und zu übernehmen. Aber wenn du etwas findest, was zwischen dem, ein Unterschied zwischen dem geschriebenen Wort und dem, was ich hier verkündigt habe, dann bitte melde dich bei mir und hilf mir, aus Verwirrung rauszukommen, in Klarheit zu kommen. Der Maßstab ist das Wort. Alles, was du hörst, misst du am Wort. Und viele Gläubige, besonders die, die schon über Jahre und Jahrzehnte verwirrt sind, haben diese Entscheidung nie getroffen. Aber das ist ja mein Lieblingsprediger und den mag ich so und der lächelt so charmant und der bewegt sich so cool. den mag ich nun mal so. Das ist total fleischlich. Ich bin von Paulus, Leute. Ich bin von Petrus. Ich bin von da. Ich bin von das. Du bist von Christus und du gehörst ihm. Und er hat dich erkauft. Und er hat gesagt, folge du mir nach. Nicht deiner Denomination. Folge du mir nach. Und ich mache dich verantwortlich, weil du mein Wort bekommst, dass du nach diesem Wort handelst. Und ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Eines Tages müssen wir uns für das, was wir geglaubt haben, verantworten vor Gott. Das sollte uns motivieren. Wir wollen so genau wie möglich an der Schrift sein. Aber in Gemeinschaft, in Unterordnung unter den Heiligen Geist. Es braucht die Freundschaft, es braucht die Hilfe, es braucht den Dienst des Heiligen Geistes, dir zu zeigen, was diese Schrift bedeutet. Man kann die abenteuerlichsten Dinge aus der Schrift herausnehmen, indem man hier einen Vers verstümmelt und da einen Halbsatz nimmt und noch etwas und mischt das zusammen und macht die abenteuerlichsten Thesen daraus. Alle christlichen Irrlehrer kommen mit der Bibel. So, wir wollen dort nüchtern sein. Die Wahrheit muss das Fundament sein. Und wir geben uns hin dem Worte Gottes und wir sagen, wir wollen wirklich ein Jünger sein, weil dieser Prozess, dass uns die Augen aufgehen und dass wir die Wahrheit erkennen, der geschieht nur, wenn wir mit dem Wort so leben, wie Gott gesagt hat, dass man mit dem Wort leben soll. Jesus sagt, wenn ihr in meiner Rede bleibt, seid ihr meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und dann wird die Wahrheit euch freimachen. So sind drei verschiedene Schritte. Das erste ist, bleiben im Wort. Das zweite ist, ein Akt des Heiligen Geistes, wir erkennen die Wahrheit. Und dann wird diese Wahrheit uns freimachen. Aber es hat alles eine Bedingung. Und die Bedingung ist, ich bin im Wort, ich bleibe im Wort, ich mache Raum für das Wort, ich gebe mich hin dem Wort, ich lebe mit dem Wort so, wie Gott geboten hat. Und du findest nirgendwo eine Schriftstelle, die heißt, lies morgen deine zwei Verse in den Losungen, ein Neues Testament, ein Altes Testament und gut ist es und du wirst ein geistlicher Riese werden. Da steht etwas ganz anderes. Da steht noch nicht mal etwas von einem Bibelmarathon oder von einem sich zwingen, so viel Kapitel jeden Tag zu lesen. Da steht etwas ganz, ganz anderes. Ich sage nicht, dass es falsch ist, kapitelweise Bibel zu lesen. Aber die Tiefe und die Offenbarung kommt nicht durch Menge in kurzer Zeit durchhecheln, sondern ganz im Gegenteil. Einen Vers bebrüten, bedenken. Die Bibel nennt das Nachsinnen, im Englischen Meditate, aber das dürfen wir in Deutsch nicht sagen, weil dann wieder gleich uns okkulte Wurzeln unterstellt werden. Und immerhin, der Henkel war ja früher in den Drogen, das dürfen wir ja nicht vergessen. Also wir sagen nicht meditieren, wir sagen Nachsinnen über dem Wort. Das heißt, mit dem Heiligen Geist über einem Vers oder vielleicht nur über einem halben Vers nachdenken und ihn einladen. Du bist mein Lehrer, zeig mir, was das bedeutet. Wie siehst du das? Wie sieht das praktisch aus? Was bedeutet das? Wie kann dieser Vers mein Leben werden? Wie kann dieses Wort in mir wieder Fleisch werden? Wie kann ich mich dem hingeben? Und du verbringst Zeit und du betest Gott an mit dem Wort. Das ist so wichtig. Bring das Wort vor Gott. Wie Hosea sagt, kehrt um zum Herrn, bringt Worte mit. Komm nicht leer, komm mit dem Wort und sag, Gott, das ist dein Wort. Und dann überzeuge ihn, versuche ihn zu überzeugen, dass du das glaubst. Sag, das ist dein Wort, ich glaube jeden Buchstaben davon. Hilf mir, echt zu sein. Hilf mir, in das hineinzukommen. Hilf mir, entschieden zu werden. Und du legst jede Angst, dass Leute dich für extrem halten würden, ab. Weil du eine Gewissheit hast, sie werden dich für extrem halten. Deswegen hast du keine Angst mehr. Du besiegst die Angst, indem du aus der Angst eine Gewissheit machst. Verstehst? Ja, aber was ist, wenn die mich für extrem? Sie werden dich für extrem halten. Menschen, die Jesus nicht kennen, die die Wahrheit nicht kennen, die das Wort nicht kennen, das garantiere ich dir, werden dich für extrem halten. So haben sie Paulus für extrem gehalten, so haben sie Jesus für extrem gehalten, so halten sie dich für extrem. Warum möchtest du etwas anderes haben als das, was Jesus und Paulus hatte? Ich will das haben, was die hatten. Und wenn die Schätze der Weisheit und der Offenbarung verbunden sind damit, dass man mächtig eins auf die Jacke kriegt von Ignoranten, dann soll es so sein. Aber ich will die Schätze. Halleluja. Weil ich gewählt habe, vor vielen, vielen Jahren habe ich gewählt. Die Schmach Christi ist mir wichtiger als die Reichtümer Ägyptens. Das habe ich gewählt und ich habe dafür bezahlt. Und ich bin dankbar, dass Gott mir Gnade geschenkt hat, dass ich alles hinlegen konnte. Meinen guten Namen, mein gutes Gehalt, meine Position, meine Anerkennung in einer großen christlichen Gruppierung. Ich durfte das alles hinlegen. Und ich sage, Dank sei Gott, dass Gott mir die Gnade geschenkt hat, dass ich das konnte. Und mehr Offenbarung bekomme und ihn mehr sehe und ihn in seiner Schönheit anbeten kann. Halleluja. Um Jesus zu bekommen, musst du alles aufgeben. Er ist der Schatz im Acker. Und dann gehst du hin und verkaufst alles, was du hast. Und nur so bekommst du ihn. Ich dachte, die Erlösung ist, ich muss nur zustimmen, ich muss nur glauben. Ich rede nicht von Erlösung, ich lebe von Leben in der Tiefe, in den Geheimnissen Gottes jetzt hier. Von das rede ich. Zur Erlösung brauchst du nichts mehr als anerkennen, was Jesus getan hat, dich von deiner Unabhängigkeit abwenden und glauben, dass er für dich bezahlt hat und das anzunehmen. Aber um in die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis und der Gemeinschaft mit Gott zu kommen und seine Herrlichkeit zu sehen, wie Jesus das gesagt hat, dafür brauchst du etwas mehr. Dafür musst du alles hinlegen, deinen guten Namen, deinen guten Ruf. Alles das, worauf du dein Vertrauen gesetzt hast, alles legst du hin, weil er ist der Schatz, für den du alles aufgibst. Und nichts wird dich zurückhalten. Keine Angst, keine Sorge, kein ungutes Gefühl. Du wirst nicht mehr gesteuert von Gefühlen. Du wirst nicht mehr gesteuert von der Meinung der anderen über dich. Du wirst gesteuert von, wie Gott dich sieht. Und das zählt und das ist wichtig. So. Erneuerung des Denkens, Römer 12, Vers 2 bedeutet, ich studiere Themen und finde heraus, was sind die Gedanken Gottes über Finanzen. Und wenn du die Gedanken Gottes herausfindest über Finanzen, dann wirst du nicht zu diesen Leuten gehören, die sich freuen, dass es jetzt Bücher gibt, die sagen, der Zehnte ist ja unbiblisch und den brauchen wir heute nicht mehr. Du wirst glauben, dass es ein wichtiges Mittel ist, was Gott dir gegeben hat, damit du Anteil haben kannst an seinen Finanzen. Viele gehen in Bezug auf Geld so heidnisch heran und sie denken, ja, Gott will mein Geld. Gott will nicht dein Geld, er braucht dein Geld nicht. Aber du brauchst sein Geld. Für das, was wir tun, wir machen Seminare im Osten, Zentralasien, Russland und in anderen Gegenden machen Seminare, wir bringen christliches Lehrmaterial aus, wir machen Bücher und CDs und so weiter. Für diese Sache braucht man Geld. Eine einzige Reise kostet ein paar tausend Euro, weil ich einen Übersetzer einfliegen lassen musste aus einer anderen Ecke, der ehemalige Sowjetunion kommt und dann die Reisekosten und all das. Das braucht Geld und dieses Geld habe ich nicht, aber er hat es und er bezahlt es jedes Mal. Und in 21 Jahren haben wir noch niemals ein Projekt abgeblasen, weil das Geld nicht da war. Weil wir wissen, Gott zahlt seine Projekte. Was er in Auftrag gibt, das bezahlt er. Gott gibt nicht den Auftrag, etwas Unmögliches zu tun und sagt, sieh zu, wie du hinkommst, ich helfe dir nicht. Das ist nicht Gott. Gott hat eine absolut glückliche Mischung. Er ist reich und großzügig. Und er sagt, pass auf, hier ist der Weg, wie du Zugang zu meinen Finanzen bekommst. Gib von allem, was du bekommst, Geschenkegeld zu Weihnachten, zu Geburtstag, von allem, was du bekommst, deinem Gehalt, von allem, gib mir den zehnten Teil und ehre mich und tu es im Glauben. Und dann wirst du sehen, wie ich den Himmel auftue und dich segne. Wenn mir Leute erzählen, ich kann es mir gar nicht leisten, den zehnten zu geben, sage ich, du hast nichts verstanden. Du kannst es dir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Das kannst du dir. Du bist so bettelarm, du musst den Zehnten geben. Wie willst du denn fortkommen? Wie soll das denn funktionieren? Du brauchst Gottes Geld. Der Zehnte ist eine herrliche Einrichtung, dir den Glauben so einfach wie möglich zu machen, um an Gottes Geld zu kommen. Das ist aber eine komische Aussage, an Gottes Geld. Das klingt ja schon wieder nach Prosperity. Projekte im Reich Gottes brauchen Geld. Heute Abend legen wir Geld zusammen für ein Haus, das gekauft wird, und da wird eine Jüngerschaftsschule gemacht. Und es geht um Menschen, und sie werden hier in Menschen investieren. Aber diese Menschen müssen irgendwo wohnen. Wir können nicht sagen, bringt euer Zelt mit, hier ist noch Platz auf der Wiese. Da holen die sich die Erkältung und die Lungenentzündung oder irgendwas. Sie müssen auch ein bisschen sorgen für die Leute. Und die brauchen nicht nur ein Dach im Kopf, die brauchen eine Heizung und die muss auch funktionieren. Und dann sollen sie auch noch was essen, die können dann nicht 9 Monate fasten. So, das kostet alles Geld. Aber es geht um Menschen, es geht nicht darum, dass hier irgendeiner sich ein Denkmal bauen will. Und guck mal, was für ein Riesengebäude wir haben und wie toll wir sind und damit angeben. Aber die Dinge des Reiches Gottes kosten Geld. Wenn ich immer diese Leute höre, die kommen und sagen, ja, aber es ist doch alles für den Herrn. Und das Wort sagt doch, umsonst habt ihr es gegeben, umsonst habt ihr es empfangen und umsonst sollt ihr es geben. Ja, geh mal so zu deinem christlichen Bäcker. Bruder, das ist doch alles für den Herrn. Wieso soll ich für die Brötchen bezahlen? Wir sind manchmal so beschränkt in unserer Denkweise. Und sagen, ja, die verkaufen die Bücher. Guck mal, das ist nur Kommerz. Bücher drucken kostet Geld. Und wenn dieses Geld genommen wird, um neue Projekte zu finanzieren und nicht irgendeine Tasche zu füllen, was ist daran verkehrt, bitteschön? Manchmal tun wir so übergeistlich. Ja. So, das ist nur ein Beispiel. Finanzen. Wir nehmen das Wort Gottes. Und wir studieren, wie sieht Gott Finanzen? Wie will Gott meine Finanzen sanieren? Was ist sein Plan für meine Finanzen? Wunderschönes Büchlein, Gottes Plan für deine Finanzen, Derek Prinz. Wir studieren die Wahrheiten. Und wir studieren sie nicht, um sie zu studieren, wir studieren sie, um sie anzueignen. Und jedes Mal, wenn du eine Wahrheit findest und sagst, bisher habe ich aber ganz anders gedacht, dann hast du schon entschieden, was du machen wirst. Du ergreifst die Wahrheit aus dem Wort. Und schmeißt deine bisherige Meinung auf die Müllhalde. Und das tust du ein paar Jahre. Und dann wirst du manches, was du hier nicht verstehst, verstehen, was ich gelehrt habe. Es braucht einen Prozess. Und Wahrheiten haben eine Reihenfolge. Wie in Mathematik. Wer das einmal eins nicht versteht, den kannst du in Vorlesungen setzen über Algebra und Logarithmus. Der wird nichts verstehen. Außer, boah, was der alles weiß. Aber sonst nichts. Und so bauen Wahrheiten aufeinander auf. Und die erste Wahrheit, die du hören musst, Jesus nachfolgen, heißt, sich seinem Wort zu verschreiben, seinem Wort hinzugeben und eine radikale Entscheidung zu treffen für das Wort Gottes. Und das ist der Anfang von unserem Schutz, von unserem Geborgensein in Gott, dass wir dem Teufel entgegentreten können. Solange wir auf dem schwankenden Boden der Lüge, der Ideologie, der Philosophie und der Theorie und der menschengemachten Religion uns bewegen, wir haben keinerlei Autorität, dem Feind entgegenzutreten. Keinerlei Autorität. Erst wenn wir diesen schwankenden Boden verlassen und sind gegründet auf dem Felsen. Ist das nicht, was Jesus gelehrt hat? In dem Gleichnis vom Haus auf dem Felsen. Welches Haus steht, wenn die Flut kommt? Das Haus, das gegründet ist auf den Felsen. Und was ist der Felsen? Der Felsen ist, zu Christus zu kommen, sein Wort zu hören und sein Wort zu tun. Das ist der Felsen. Der andere ist auch zu Christus gekommen, hat auch das Wort gehört, aber hat es nicht getan. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Häusern. Das eine kollabiert, wenn der Ansturm kommt, die Bedrängnis kommt, und das andere Haus steht. Und Gott möchte, dass du ein Glaubenshaus baust, das sicher ist und das steht. Und wo du dem Feind etwas entgegensetzen kannst. Du festgegründet bist, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Halleluja, wir gründen uns auf sein Wort und wir stehen. Und wenn du das hast, dann werden nach und nach die Lebensprobleme, die durch Sünde entstanden sind, Minderwertigkeit, Ablehnung, Verwirrung, Unfähigkeit, Gebundenheit an Sünden, alle diese Dinge werden sich auflösen, eins nach dem anderen. 100%, das garantiere ich dir. Aber es braucht ein Leben in Jüngerschaft, es braucht ein Leben in Konsequenz, es braucht ein Leben in Verbindlichkeit. Ein Christ hat kein Burnout. Und ein Christ ist nicht ein Opfer von Depressionen und von Hoffnungslosigkeit und von Selbstmordgedanken. Das sind Menschen, in denen nicht das Wort ist. Ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Teufel überwunden. Das ist, was es heißt von den Jünglingen. So komm aus den Babyschuhen heraus, das ist die Betonung des Heiligen Geistes heute Morgen, und werde erwachsen, werde ein Jüngling, werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke durch Hingabe an das Wort. Und wenn du nicht weißt, wie das praktisch funktioniert, da ist ein kleines Büchlein. Wenn du nichts nimmst von unserem Medientisch, das eine Buch, Büchlein. Das Wort Gottes, die Rolle der Heiligen Schrift im Leben des Jungen, das musst du nehmen. Das ist Pflicht für jeden. Pflicht. Halleluja. Seid gesegnet. Vater, wir danken dir, dass du die unerschütterliche Wahrheit bist. Und Theorien und Lügen und Religionen mögen kommen und gehen. Du bleibst. Du bist der Ewige. Du bist der Anfang und das Ende. Du bist das A und O, du bist das Leben, du bist unsere Zuflucht und unser festes Fundament. Du bist der Felsen, auf dem unser Leben gebaut ist, und wir ehren dich. Und hilf uns, in diese Haltung hineinzukommen, dich zu ehren, dich zu lieben und dein Wort über unsere Gedanken, über unsere Prägung, über das, was wir gelernt haben, über unsere Fantasien und Ziele und Wünsche zu stellen und alles an deinem Wort zu messen. Wir wollen dich ehren als unseren Liebhaber und als unseren Richter. Halleluja. Sei gepriesen. Amen. Amen. Halleluja.